Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Im Nordosten Victorias liegt das ehemalige Auffanglager Bonegilla. In dem ehemaligen Barackenlager der australischen Armee wurden nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre hinein europäische Flüchtlinge untergebracht. Für viele war es viel mehr als nur eine Zwischenstation auf ihrem Weg in eine neue Heimat. Simon Reich ist Musiker und Künstler. Er hat einen preisgekrönten Dokumentarfilm über Migranten gemacht, die in Bonegilla untergebracht waren. Er zeigt den Film Bonegilla – A Migrant Story an wechselnden Orten in ganz Australien. Simon ist selbst Sohn eines deutschen Auswanderers, der in Bonegilla gelebt hat. Wir haben mit ihm und seinem Vater Manfred gesprochen. Zunächst wollte ich von Simon wissen, wie er zu der Idee für den Film gekommen ist.
I started a Bachelor of Audio course. Late in life, I had a signwriting business before that, and when I sold it, I had always been a musician, and I went to do a Bachelor of Audio, and you had to finish with a capstone project, and I decided to do one about my father and his time during the war in Germany, and also his immigration to Australia. So I made a podcast about him, and it was during the time that I was asking him questions and finding the answers that I heard stories I'd never heard before. And that not only amazed me, but it amazed my brothers and sisters. And so I thought, man, there's probably a lot of people that don't know the history of their own parents. If they're alive, they could start asking the questions. But obviously, if they had died, then those things are gone forever. And so that became a mission to try and capture this. So because Dad had mentioned the Bonegilla migrant camp, which is near Albury Wodonga, that's where probably the bulk of all the people that came over after the Second World War, they went to that camp. And then they were farmed out by the government to different areas around Australia. So one in every 12 people have a direct connection with the camp in Australia nowadays. So it created a mass immigration because of the displaced people in the camps and the fact that they didn't have homes, they'd lost relatives. And Australia before that had never had an immigration policy with any country other than the British Isles. So they only had people from Ireland and England and Scotland and so on, but nothing with any other countries because they still had the White Australia policy. So they were quite, racist as such. They didn't really acknowledge that. But when, after the war, it was such a calamity and so devastating in terms of humanity, having no homes, and especially those that were in the communist countries, that's when they signed up to the treaty that said, we will accept these people. And so I went to the camp and then just chatted to them, and they didn't have any recorded stories. So I became their person to go around and interview people and record. And that's been my mission ever since.
Daraus entstand zunächst ein preisgekrönter Podcast und dann eine Show für die Bühne.
Up from the Rubble is the podcast that's about my father's life. And we won a few awards in America. And I think that was the idea. But I always had a long-term idea of wanting to record video. So I actually, when I had recorded my father, I'd also recorded him with video. So even though I made a podcast, I had all the video of it as well. And that's when I started interviewing other people. And it was during that period that I was gathering these things to be shown at the Bonegilla migrant camp. So they put up various TVs around the huts and showed these 5-minute snippets of people's lives, what had happened in Europe, and then their immigration to Australia. But that got me thinking about being a musician, about this idea of a stage show. And so when I actually got a grant from the Melbourne City Council to make it a stage show, it was brilliant. I did it at the museum, Melbourne Museum. And so we basically had one screen that showed the interviews, a second screen that had their home movies, photographs, documents. Then I covered the stage with candles, LED candles, and memorabilia from their time of coming over. So cases, toys, just the things they brought on the ship. In fact, Dad still has some of the things he brought on the ship, because they were German. Technology lasted forever. It didn't. They didn't break down. So all of these things people have lent me or given me, and I put that in the front. And then I played on a grand piano with a string quartet, and the response was incredible. It was just incredible. So that's how it's become like this touring event that we do. I've been doing the stage show for some time, a few years, and they were big performing arts centres. And then when I saw that there was the Melbourne Documentary Film Festival, I decided, well, I'll take the two screens and make them into a one screen documentary. And I entered it in the Melbourne Documentary Film Festival, and we won the People's Choice Award because it sold out four times. Whereas the other documentaries, there weren't that many people coming to them, maybe 20 or 50, but the one about this just hit a chord with people, and they just wanted to come, and that just keeps selling out. So it was fantastic to know that now I've got another version, so I can do it as a stage show. But with this one that's like a documentary, I still go and perform the music live in the theatre. So when I show it in Melbourne at the Sun Theatre, for instance, the screen plays as a normal documentary, but rather than there be music on the screen version, I play it with a violinist, me on piano, and a violinist, and it just adds that extra emotional edge to it.
In der Dokumentation kommen Migranten aus unterschiedlichen europäischen Ländern zu Wort, die den Horror des Zweiten Weltkriegs miterlebt haben und sich aus unterschiedlichen Gründen dazu entschlossen, ihre Heimat zu verlassen. Ihre Erzählungen sind mehr als nur persönliche Geschichten, da sie selbst Zeitzeugen historischer Ereignisse waren. Was diesen Film so besonders macht, ist, dass er die Geschichten der einfachen Menschen aufzeichnet, die in Geschichtsbüchern nicht erzählt werden. Außerdem enthalten sie eine sehr aktuelle Botschaft.
I know 100% that this isn't just a historical document because, for instance, my dad talked about being in Berlin when it was completely bombed. He was saying there wasn't even a pane of glass in any window anywhere. And his thoughts were when he looked around that this will never happen again. But war, even as we see today, it's just seems to be constantly around us. And it's like people, humans have gone so many steps in terms of learning about computers and AI and all this, but we're just not that smart when it comes to war and conflicts because they don't achieve anything. So one of the definite things is that by putting this up as to show the situations that these, I guess, citizens had in the war, because I know there's lots of movies about, say, the people that were soldiers, so like say Saving Private Ryan and other films like that. And then there's also a lot of films that are about the Jewish Holocaust, which I'm not denigrating at all, but there's a lot of films about that. But there's n virtually no films that talk about the people that were just living in houses in the middle of the war zones. They were just trying to go about their lives. And so this documentary shows how those people fared. Some of them just had horrible situations. One guy told me that the soldiers were sitting up on a hill, and when his auntie went out to do some gardening, they just shot her as a way of testing their sights so that they could make sure that their telescopic sights were right for absolutely no reason, you know. So these things were terribly, terribly upsetting. And I think many of those that came over had post-traumatic stress disorder because it was just, they just couldn't escape what was happening. It was very brutal. So in that way, that's one thing. But the other thing is, I find that the stories they tell about racism and as migrants from war-torn countries, we have many migrants that come here and it's tough on them. You know, they've come from some war-torn countries and it seems to be the same broken record playing over and over again.
Viele Menschen, die traumatische Ereignisse erlebt haben, möchten die Vergangenheit ruhen lassen. Auch Simons Vater Manfred ging es so. Geboren ist er 1937 in Berlin, wo er als Kind den Krieg hautnah miterlebt hat. Auch er hat nie über diese Zeit gesprochen, unter anderem auch, weil niemand wirklich daran interessiert war.
Niemand hat danach gefragt. Wenn ich was angefangen habe von Deutschland, dann haben sie mal gesagt, na ja, das war früher, das war früher, macht nichts. Wir sind jetzt in Australien, wir nur von Australien. Und so hat sich das gemacht, dass ich niemals davon gesprochen habe. Und wenn Simon das rausgefunden hat, dass da irgendwas zu erzählen ist, speziell von Bonnie Gillar, dann hat er danach nachgegraben und ich habe ihm das alles erzählt.
Simon war der Erste, der sich für die Geschichte seines Vaters interessierte und die Erzählungen Manfreds aufzeichnete. Auch den anderen Zeitzeugen aus der Dokumentation ging es ähnlich. Mitunter fiel es ihnen schwer, über die zum Teil traumatischen Erinnerungen zu sprechen. Wie also hat Simon es geschafft, dass sie sich ihm vor laufender Kamera und Mikrofon anvertrauten?
I get very excited when I talk to people. So I think they understand that I'm going to treat them with respect, that I'm really interested in what they have to say. I remember there was a German guy who wanted to who ran a program on a community radio station, and I said, "Oh, could I put an ad on your station just to say about this show coming to Albury?" And he said, "Look, I'll do the ad, but I don't agree with what you're doing. We shouldn't be digging up the past. It's forgotten. It's gone. Let's just leave it lie." And anyway, he then said later, he rang me and he said, "Look, I listened to the audio then because it was also as a podcast." And he said, "I've changed my mind." He goes, "Because you did it in such a sensitive way and you listened to the people and let them tell their stories." He goes, I'd like you to interview me." So he turned around from being an anti to actually saying, I would like this, you know. And I think at the age some of the people I'm going to see now, that they're in their late 80s, all the way up to, I did a guy that was 109 the other day. They're ready to share, you know, because, and that's why their children haven't heard it. And sometimes that's because their children never asked them. They never asked, but in a way, I think they were like that guy by saying, I want to let the sleeping dogs lie.
Simon ist selbst in Australien als Sohn eines deutschen Migranten aufgewachsen. Ich habe ihn darum gefragt, ob sich seine Sicht auf Australien und die australische Gesellschaft im Laufe dieses Projekts verändert hat.
I know that there were stories, many stories about racism and pushback and so on. But I think what I found with almost everyone I interviewed is that they didn't fight back. They didn't, like, some of them could have punched on, you know, and said, "Well, I'm going to fight you for saying that." But they were really quite lovely and calm about it. And in one story, there's a Maltese guy who is on a tram, and when this guy starts yelling at him about being an Italian and them surrendering in the war and changing sides and being cowards and all the rest of it, even though he got it wrong that the guy wasn't Italian, but this guy pushed back by saying, "Hey, I was Maltese. We fought for the good the side that Australia was on, we weren't cowards. We got the George Cross medal because we'd survived 1,300 air bombing raids on our island, and so we were given that. And he said he was scared then about what the reaction would be from the rest of the tram, but they all clapped him. They all said, "Yeah, we agree with you." So, look, I am tempering it with the stories that have been a little bit, racist or nasty. But overall, I think many people said, "Look, we actually welcome you here." Because I know one story was when the ships would arrive in Fremantle first in Western Australia and then travel to Melbourne and then if they were going on to Sydney. So at Fremantle, they let them off for most of a day to say, here's Australia, go for a walk, see what you think. And this guy and his father were walking and they were speaking to each other in their own language. And an Australian guy came up to him and started to try to talk to them. And then he said, "Look, I want to welcome you to our country." So he took him to the pub and bought them two drinks. And they said, "Oh, that's," they said later, "it gave us so much confidence to think that we were being welcomed, in this new land." So I did see some bad stories, but I saw a lot of lovely, lovely side of what society can be.
Manfred Reich, Samens Vater, hat als Kind die Schrecken des Krieges am eigenen Leib erfahren. Im Gespräch mit SBS German teilt er eine besonders einprägsame Erinnerung. Leider war die Internetverbindung in diesem Moment nicht besonders gut, darum ist die Audioqualität hier nicht immer bestens.
Die stärkste Erinnerung war, wenn ich 6 Jahre war, 6 Jahre alt. Wir waren im Keller, aber nicht in dem richtigen Keller, sondern nur unter den Treppen. Und die Bombe, 2000 Pfund ungefähr, ging durch das Dach durch und explodiert. Und wir waren unten im Keller. Und die Wände sind ausgebrochen nach der Seite und dann das Dach kam runter. Und wir waren unter dem Schutt für 12 Stunden und wir mussten uns selber ausgraben. 12 Stunden dauert, bis wir oben auf dem Schutt standen, selber. Und ich war der Kleinste und von dem Feuer, was hinter uns war, der Rauch ging vor uns auf und die Leute, die hinter mir waren, die sagen, na, du bist der Kleinste, du kletter da hoch, wo der Rauch geht. Und dann bin ich so langsam nach dem Rauch geklettert. Meine Mutter war hinter mir und sie hat immer geschoben und gesagt, du musst, sonst kommen wir nicht raus. Und dann nach 12 Stunden haben wir uns dann selber ausgegraben und haben oben auf dem Schutt gestanden. Und dann haben sie uns gerettet von da.
Manfred beschloss 1958, Berlin und Deutschland den Rücken zu kehren, weil es ihm dort zu voll war. Er wollte in die weite Welt und hatte Sehnsucht nach einem Ort, der mehr Platz bietet. In Australien ist er mehr oder weniger durch Zufall gelandet, wie er berichtet.
An und für sich waren wir ungefähr 10 Jungs, die zusammen immer rumgereist sind in Berlin und überall. Und jeder wollte aus Berlin raus, aber einer nach dem anderen, entweder verheiratet oder hat ein Auto bekommen oder ist verunglückt oder sowas. Ich war der Letzte von den 11, die aus Berlin raus wollten. Und da sag, wie kann ich aus Berlin raus? Naja, geh zu den Amerikanern. Da bin ich zum Amerikaner, zu dem Konsulat gegangen und sage, ich möchte aus Berlin raus. Und die haben gesagt, naja, so 1000 andere auch. Aber wir brauchen dich nicht in Amerika. Na, sag ich, wo kann ich denn hin? Ich will ja raus. Na, geh zum australischen Konsulat. Da bin ich zum australischen Konsulat gegangen und sagte, ich möchte aus Berlin raus. Und der sagt, na ja, wir brauchen dich. Na sag ich, wann kann es losgehen? Na sag mal, warte mal, weißt du, wo Australien ist? Nö, habe ich nicht gesagt. Australien kenne ich nicht, ich weiß nicht, wo das ist. Aber da kannst du auch nach Neuseeland gehen. Na, wo ist Neuseeland? Da haben sie mir auf der Karte gezeigt, wo Neuseeland war, der sagt, ah, oh, das ist zu weit, das ist zu weit, Australien ist sie noch. So, naja, gut, Australien, da habe ich unterschrieben und in 3 Wochen war ich auf dem Schiff.
Nach den 3 Wochen Überfahrt mit dem Schiff waren dies seine ersten Eindrücke von Australien.
Dann sind wir in Fremantle angekommen und es war heiß. Da war eine Hitzewelle in Fremantle und alle haben ihr alle Wintersachen alle abgegeben, denn die wollten alle schön in Australien schön braun werden. Und dann von Fremantle sind wir nach Melbourne gekommen mit dem Schiff und da hat es geschneit. Da war es kalt. Und das wollten sie alle ihre Wintersachen wieder haben. Na, die waren ja alle weg. Und von Melbourne kalt und regnerisch und schneit nach Bonegilla mit dem Zug. Und der Zug von Melbourne nach Bonegilla hat 8 Stunden gedauert. Und ist nur 300 Kilometer weg. Wir mussten immer halten, wenn die anderen Wagen auf der anderen Seite zurückkamen. Und alles, was ich gekriegt habe, auf der Reise, waren Sandwiches und Oranges. That's all we got. And then when we got to Bonegilla, it was dark in the middle of the night, dunkel. Da haben sie uns in Bonegilla in die Baracken abgematscht, wie Soldaten. Abgematscht von der Bahn bis zu den Baracken waren nur ungefähr 40 Meter oder so. Und das war unser erstes Sehen, die Baracken zu sehen. Das war natürlich, nach Deutschland war das ja wie ein Concentration Camp. Naja, aber das war schön warm, am nächsten Tag schön warm und da war Wasser überall. Das war ein großer See. Und die sagten uns, geht nicht durch das Gras, da sind Skorpions drin und Schlangen und alles sowas. Da könnt ihr gebissen werden und krank und alle. Aber in den ersten 3 Tagen haben wir 3 Leute verloren. Die sind gleich ins Wasser gegangen und sind in dem Draht von den Zaun eingewickelt worden. 3 Leute haben wir verloren in den ersten 3 Tagen tot. Und ein anderer, der hatte sein Motorrad in Melbourne vom Schiff, der ist runtergefahren und sein Motorrad abgeholt. Unterwegs hat er Hitzschlag gekriegt, denn die hatten kein Helmet, nicht. Und der war auch tot. So waren vier Leute tot die ersten 3 Tage. So war unser Anfang. Und Simon hat das beste Ding von seinem Podcast ist die Geschichte mit dem Kochen. Denn die Köche in Australien war schlecht. Die haben das Lammfleisch gekocht, bis es richtig tot war. Das war schon weiß, wenn sie angefangen haben. Und der Geruch war terrible durch das ganze Camp. Und die Leute haben protestiert, die sagen, wir können besser kochen als ihr hier aus Australien. Und da haben sie uns zwei Mahlzeiten gegeben. Die Mittag, Mahlzeit und den Tee, die Abendmahlzeit. Wenn er die schafft und alle sind zufrieden, dann werden wir die Küche abschicken. Natürlich war das erste Essen war wunderbar. Die Französen, die Schweizer, die Deutschen, die Italiener, die alle wunderbar zusammen gekocht. Und der Geruch durch das ganze Camp war wunderbar. Und die sagen, was ist denn los? Was ist denn los? Das schmeckt, das riecht wunderbar. Ja, das Mittagessen war schön, alle haben geklatscht und war sehr froh. Und dann das Abendessen war genauso, wieder wunderbar. Und da haben sie gesagt, so, ihr seid die neue Küche, die Australischen sind alle weg. Dann haben die ganzen australischen Küche weggeschickt. So, das Essen war wunderbar von da.
Manfred war nur ein paar Tage im Lager von Bonegilla. Er hatte als gelernter Polsterer keine Probleme, schnell Arbeit zu finden, was Bedingung dafür war, das Lager verlassen und sich außerhalb ein Leben aufbauen zu können. Im Gegensatz zu ihm haben manch andere Jahre in Bonegilla verbracht. Heute lebt Manfred in Wongaratta, keine 100 Kilometer von Bonegilla entfernt. Dort lebt er seit 60 Jahren in demselben Haus, das er 1965 baute. Manfred und seine Frau hatten insgesamt drei Geschäfte vor Ort. Auch in seiner Freizeit engagierte er sich für die Gemeinschaft. Und noch heute ist er fester Bestandteil dieser Gemeinschaft von Wongaratta. Australien ist seine Heimat. Er bereut es nicht, 1958 ausgewandert zu sein. Abschließend wollte ich von Manfred wissen, was in ihm vorgeht, wenn er heute an Deutschland denkt.
Es ist betrübsam, denn es ist alles so eng. Für mich in der Stadt ist zu eng. Ich muss in the country leben, denn es ist alles Freiheit. Denn die Natur ist hier much viel besser als in Berlin. Berlin eine große Stadt und meine Erinnerung an Berlin ist nur immer der Krieg. Und wenn das in Amerika, in 9-11, when it happened, I could smell it. That's how bad my remembrance is. You know, it's deep ingrained in my body, even in the senses, that I could smell the coronite from the bombs, even though I wasn't there. But I saw the pictures, and it just brought it all back. Sitting under the rubble for 12 hours, you know. So the memory is pretty strong. And I don't want, that's why I don't want the cities. I love the country.
Auch wenn Manfred Bilder aus dem Krieg in der Ukraine sieht, werden diese Erinnerungen wachgerufen.
Die Erinnerung ist im Herz. Und wenn ich sowas sehe, dann kommt das alles wieder mit den Eindrücken. Und auch mit dem smells, you know, I can feel it, I can smell it and I can feel it. So war is never any good thing. Well, never any good thing anyway.
Simon Reich zeigt die Dokumentation Bonegilla, The Migrant Story, an wechselnden Orten in ganz Australien. Wo und wann genau, können Sie auf der Homepage der Dokumentation erfahren. Auf bonegillamigrants.com.au.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.